diese Erschöpfung wiederum ist ein Resultat, und mit den Studien dazu könnten wir die Wände tapezieren, von der Art und Weise, wie wir arbeiten. Also aus der Forschung heraus können wir sehr klar sagen, wo die Erschöpfung herkommt. Das oberste Prinzip ist, integritätsschonend mit den Leuten umzugehen. Ich will da niemanden zersägen, sondern ich will was verstehen. Und ne, im Zweifel würde ich fragen, gibt es was, aus dem wir lernen können?
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um: Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Welt, in der Komplexität, Stress und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Ob Resilienz im Team, psychologische Sicherheit oder der Umgang mit neuen Technologien, hier geht es um Ansätze, die wirken. Nicht nur auf dem Papier, sondern im echten Führungsleben. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls deines Teams. Und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Vera Starker. Vera ist Wirtschaftspsychologin, systemische Organisationsentwicklerin und Co-Founderin des Berliner Thinktanks Nextwork Innovation. Als Autorin mehrerer Bücher, darunter Mut zur Zuversicht und Zuversicht, die neue Führungskraft, setzt sie sich dafür ein, wie wir in Zeiten globaler Krisen aktiv Zukunft gestalten können. In unserem Gespräch geht es um die Rolle von Zuversicht als innere Haltung in der Führung, gerade in Zeiten, in denen Planbarkeit und Sicherheit oft fehlen. Wir sprechen darüber, wie Führungskräfte nicht nur positive Stimmung verbreiten, sondern auch Orientierung geben und realistische Perspektiven schaffen können, selbst wenn sich die Zukunft unsicher und unscharf anfühlt. Vera zeigt dabei, warum es entscheidend ist, trotz des Drucks, den wir manchmal verspüren, handlungsfähig zu bleiben und wie wir auch Zuversicht schaffen können, um in Möglichkeiten und nicht immer nur in Problemen zu denken. Wenn du erfahren möchtest, wie du als Führungskraft Zuversicht nicht nur ausstrahlen, sondern auch in deinem Team aktiv kultivieren kannst, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Vera Starker. Vera, herzlich willkommen im Leading Well Podcast. Freut mich wirklich sehr, dich zum zweiten Mal begrüßen zu dürfen. Manchmal fühlt es sich schon an wie ein drittes Mal, weil wir dann doch irgendwie immer mal Kontaktpunkte haben und ich natürlich auch so viel von dir mitbekomme. Aber erstmal, hallo, wie geht's dir?
Mir geht's prima und vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Ja, super, super gerne. Vera, ich habe dich auch eingeladen, einerseits, weil ich unbedingt mal wieder mit dir sprechen wollte und auch, weil da gibt es so ein Thema, ich glaube, das beschäftigt dich und mich und ganz, ganz viele Menschen so ein bisschen, und ist so ein bisschen das Gefühl von, wir beschäftigen uns oder befinden uns so ein bisschen in so einer Dauerschleife des Krisenmodus. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, vorbereitend auf unsere Folge, ist das eigentlich so ein bisschen aus deiner Sicht und was einfach wirklich eine ganz persönliche Sicht, ist das noch so ein faktischer Krisenmodus oder sind wir da irgendwie auch so ein bisschen gedanklich mittlerweile so angekommen in der Krise, dass das schon so ein bisschen Normalzustand geworden ist, einfach in Krise zu denken? Wie nimmst du denn das wahr?
Ja, das ist ja total ein ganz interessanter Punkt, weil Krise so gedanklich ja immer ein Anfang und Ende hat. Das wäre ja so ein bisschen unsere Definition von Krise. Und irgendwann hat man ja, Krisen gibt es ja, seit es die Menschheit gibt, da hat man irgendwann gesagt, okay, jetzt gibt es Stapelkrisen, das sind so mehrere. Jetzt sprechen wir von Polykrisen, also komplex miteinander in Wechselwirkung stehende Krisen. Und ich glaube, wir müssen wieder das VUCA-Ding rausholen und eigentlich sagen, das, was wir als Krise erleben, ist an vielen Stellen auch Krise, aber an vielen Stellen ist es auch daraus resultierende Ungewissheit, Widersprüchlichkeit, Komplexität und auch Volatilität. Und ein paar pfiffige Kollegen und Kolleginnen von uns haben ja das Konzept schon mal abmoderiert. Ich glaube, jetzt ist es VUCA. Und deswegen tun wir auch gut daran, nicht ganz so doll im Krisenkonzept zu denken, weil dann wird die Hoffnung angetriggert, dass wir sagen, naja, das wird irgendwann wieder anders. Und das glaube ich nicht.
Ja, und genauso dieses Prinzip Hoffnung trägt uns das immer weiter. Und ich glaube, irgendwann, wenn wir merken, so das Prinzip Hoffnung bringt uns nicht weiter, dann löst das ja auch irgendwie einen gewissen Frust aus. Mhm. Also dann sind wir frustriert, weil im nächsten Jahr fühlt es sich wieder so an um die gleiche Zeit und irgendwie haben wir nichts dazugelernt. Und wir gewöhnen uns dann vielleicht auch so ein bisschen an diesen Frust, an dieses Negative. Und irgendwie bringt uns das ja auch, und das habe ich so das Gefühl, dass das uns auch so ein bisschen umgibt, in so eine Spirale negativer Emotionen. Ist das was wir generell in Krisen erleben oder was irgendwie auch mit Veränderungen so ein bisschen einhergeht? Oder ist das was ganz Besonderes so ein bisschen für die aktuelle Zeit?
Also das ist ja letztendlich, hat es ja zu tun mit dem, wie unser Gehirn Stereotypen bildet. Ne? Ich erlebe einmal Krise, zweimal Krise, dreimal Krise, beim vierten Mal erwarte ich es, beim fünften Mal suche ich es. Um quasi immer auch die Kohärenz herzustellen zwischen dem, was meine Bedürfnisse und Erwartungsstruktur ist und zwischen dem, was draußen passiert. So, das heißt, wir sind schon in so einer Spirale, dass wir auch auf unwillkürlicher Ebene erwarten, dass die nächste schlechte Kiste kommt. Und das wäre schon sinnvoll, das zu unterbrechen. Und es gibt, dass das anders geht, das sehen wir daran, es gibt ja Menschen, die laufen zur Höchstform auf in Krisen. Also die erleben es gar nicht bedrohlich, sondern sie sagen, das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen und die Ärmel hochkrempeln. Also Krise bedeutet nicht per se Ohnmacht, sich dem ergeben, es passiert mit uns, sondern Krise ist immer auch eine Frage an einen selbst, vom Leben, zu sagen, was ist dein Weg jetzt an der Stelle? Und da müssen wir eben aufpassen, dass wir uns nicht dieser Stereotypenbildung ergeben. Unser Gehirn hat ja mehr Rezeptoren für Negatives als für Positives und deswegen liegt es halt irgendwie nah. Aber zu sagen, und das bei mir zum Beispiel wird Trotz ausgelöst. Und der Trotz, weil ich denke, nein. Also, und der Trotz hilft mir dann, ins Denken wieder zu kommen. Und dann komme ich natürlich den Lösungen viel näher, als wenn ich mich diesem Zustand ergebe. Und ich glaube, dass wir da uns kollektiv unglaublich gut helfen können. Stichwort so Jammerzirkel unterbrechen, Champions League Jammerern aus dem Weg zu gehen. Also da gibt es so ganz viel, was man tun kann, auch in Organisationen, damit wir nicht, genau das nicht passiert, dass wir uns an den Frust der Krise gewöhnen.
Finde ich total, total interessant. Also auch unterschiedliche Umgangsformen eigentlich erstmal mit dieser Krise oder mit vielleicht auch einer Herausforderung als solche. Und das kennen wir wahrscheinlich irgendwie auch, ne? Also wir müssen ja wahrscheinlich nur mal in ein Unternehmen reinschauen, in ein Team reinschauen und wir sehen schon ganz unterschiedliche Umgangsformen, vielleicht auch mit solchen herausfordernden Situationen. Welche begegnen dir denn so häufig? Also wenn ich jetzt irgendwie auch mal so stereotypisch ein bisschen denke, was kann eigentlich so eine Krisenstimmung mit Menschen machen? Was sehen wir da vielleicht irgendwie für Verhaltensweisen, die vielleicht auch typisch sind?
Also vielleicht fange ich mal umgekehrt mit dem Unternehmen an. Wir haben das ja letztes Jahr gemessen. Ja, ist das angekommen, die Krise? Was macht das mit den Menschen? Was macht das mit Führung? Und da haben wir sehr deutlich gesehen, dass es bei den Führungskräften hohes Krisenerleben gibt und dass sie aus diesem Erleben heraus diesen Reflex ins Autoritäre wieder gehen und sagen, ich mache jetzt mal eine Ansage und die Leute haben zu tun, was ich ihnen sage, um sich selber zu stabilisieren. Ja, das heißt, es ist ein Reflex, da ins Autoritäre ein Stück weit reinzugehen, ins Direktive. Der Ton wird rauer. Die Kommunikation verändert sich etc. Der andere Weg ist, dass wir auch Vermeidung sehen. Also letztendlich sehen wir diese primären limbischen Reaktionen, Kampf oder Flucht, die sehen wir in unterschiedlicher Ausprägung um uns herum. Es gibt einfach Leute, die ignorieren das. Bis hin zu, dass sie sagen, das ist nicht so. Das sehen wir ja auch bei anderen Krisen. Und dann gibt es Leute, die sich wahnsinnig engagieren, die ins Tun gehen. Also ich würde sagen, wir haben das ganze Spektrum. Würde man jetzt, sage ich mal, bei den Leuten vergleichend befragen, ne, wie geht's dir mit dem Kampf, wie geht's dir mit der Flucht, wie geht's dir mit dem Tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es den Menschen, die ins Tun gehen, am besten geht. Mit dem, was passiert. Ne? Weil das ist, das wissen wir auch aus dem Traumakontext, bin ja auch traumapädagogisch ausgebildet, dass wenn wir in Situationen, wo ein Trauma passiert, etwas tun können, dass die Wahrscheinlichkeit einer PTBS, also einer posttraumatischen Belastungsstörung, deutlich geringer ist, weil wir etwas tun konnten. So, und deswegen ist diese, und da spielt übrigens, wenn ich nochmal auf den Anfang kommen darf, das Hoffnungsthema auch eine große Rolle, weil wenn wir, da ist Hoffnung dysfunktional, wenn wir hoffen, es wird wieder besser, gehen wir unter Umständen nicht ins Tun. Ja, weil wir irgendwie hoffen, dass irgendjemand es irgendwie hinkriegt.
Ja, ja. So. Also auch so ein bisschen zur Einordnung bedeutet auch so Hoffnung an sich, so wie du es jetzt auch verstehen würdest in dem Prinzip, ist eigentlich eher etwas Passives. Also wir warten, wir sind abwartend. Ne? Also wir hoffen darauf, dass sich Umstände verändern. Nächstes Jahr um die Zeit wird sich die Wirtschaft erholt haben. Nächstes Jahr um die Zeit wird sich die Politik erholt haben. Exakt. Und mein Job wird es schon geben. Irgendjemand wird das für mich regeln. Ne? Das ist so ein bisschen Hoffnung. aber es hat nichts mit Tun zu tun. Also nichts mit Tun, nichts mit Machen, nichts mit ins Tun kommen. Was löst denn das Tun aus? Also was bewirkt denn das in uns Menschen, wenn wir ins Tun kommen?
Also die angeregt wird darüber so das Selbstwirksamkeitserleben. Und wenn wir ein hohes Selbstwirksamkeitserleben haben, dann steigert sich auch die Selbstwirksamkeitserwartung. Dann habe ich auch das Gefühl, ich kann auch beim nächsten Mal oder wenn es anders wird, kann ich Einfluss nehmen und etwas tun. Und dann ist natürlich ein anderes Erleben da. Und das ist wie so eine Positivspirale, die in Gang gesetzt wird. Genauso wie eben die Negativspirale in Gang gesetzt wird bei der Stereotypenbildung. Ja, also das kennen wir auch quasi in positiv. Und deswegen ist der Tunanteil unerlässlich, auch in Organisationen, auch in Teams, in der Führung, um überhaupt in diesen Modus des Selbstwirksamkeitserlebens zu kommen.
Mhm. Du bist ja auch Co-Autorin eines Buches, wo ihr über Zuversicht geschrieben habt, als große Führungsstärke auch der Zukunft. Was hat denn Zuversicht mit Tun zu tun?
Zuversicht ist ein Konstrukt zweiter Ordnung, jetzt aus der wissenschaftlichen Perspektive. Und da liegen vier Dimensionen drunter. Das ist Hoffnung, Optimismus, Resilienz und Selbstwirksamkeit. Das heißt, die Selbstwirksamkeit ist eine dieser vier Kerndimensionen, aus meiner Sicht die wichtigste sogar. Weil Resilienz ist ja quasi eine Folge von bewältigter Situation. Das heißt, da habe ich schon getan. Hoffnung, ein bisschen so, wie wir es gerade definiert haben, zu sagen, es ist ein bisschen auch das Handeln woanders hinzulegen. Und der Optimismus ist manchen Menschen gründlich vergangen bei dem, wenn wir so um uns herum gucken. Insofern ist die Selbstwirksamkeit aus meiner Sicht so das mitentscheidende Merkmal, damit überhaupt Zuversicht entstehen kann.
Wenn ich jetzt mal so ein Unternehmen gucke, auch so in der aktuellen Zeit, und wir haben vor, ich glaube, so 2-3 Jahren auch mal über Ablenkung, über Deep Work auch schon mal gesprochen gehabt. Und tatsächlich ja so ein bisschen die Frage, wie nutzen wir unsere Zeit auf effektive, so ein bisschen auch fokussierte Art und Weise. Und da finde ich bei dem Konzept erstmal ins Tun kommen natürlich ganz spannend auch so diese Frage, aber was tun wir dann eigentlich? Also braucht es ein Tun in eine gewisse Richtung, damit ich diese Selbstwirksamkeit auch erlebe? Oder geht es erstmal um ein Beschäftigtsein? Weil das ist ja auch das, was wir relativ häufig erleben. Menschen sind so beschäftigt, aber sind wir damit wirklich produktiv? Wie würdest du das so ein bisschen einordnen, wenn es gerade ums Tun geht, auch in dem Konzept?
Ich liebe ja diese Frage, darf ich mal direkt vorwegsetzen, weil sie spannt natürlich die Komplexität so ein bisschen auf. Oh, was hat fokussiertes Arbeiten mit Zuversicht zu tun? Unglaublich viel. Ja. Ja, weil das, was du ansprichst, dieses hektische Beschäftigtsein, dieses hektische Treiben, gar nicht diesen Punkt erfüllt, sich wirksam zu erleben. Und das war ja per se vorher schon ein Thema. Ganz viele Leute gehen ja nach Hause und sagen, ich habe heute wieder nichts geschafft. Das ist so ein Satz, den ich wirklich häufig höre, wenn ich die Leute frage. Das heißt, wenn ich sage, ich habe nichts geschafft, habe ich mich nicht wirksam erlebt. Und insofern ist auch die Frage, wie wir arbeiten, sehr entscheidend dafür, wie wir in Organisationen durch die Krisen kommen.
Wenn ich jetzt so ein bisschen auf so ein Team mal gucke und ich stelle mir vor, ich bin eine Führungskraft und ich merke, wir sind immer noch in der Phase großer Veränderung. Wir haben tatsächlich vielleicht auch selbst als Unternehmen manche Krise, die wir jetzt so irgendwie durchlitten haben, nicht so super gut weggesteckt. Und wir wollen so ein bisschen mal diese Negativität hinter uns lassen. Und Zuversicht ist ein Prinzip, was ich dafür mal aufgreifen möchte. Welchen Schritt kann ich da eigentlich so mit zum Team gehen? Wie bringe ich das für mich in so eine praktische, handhabbare Richtung für ein Team, auch diese Zuversicht?
Also was super wichtig ist, zu verstehen, welche Erfahrungen haben wir denn als Team zuvor gemacht? Weil unser limbisches System ja bei jedem neuen Impuls quasi die Vorerfahrung dazu packt. Und sagt, hatten wir das Ding schon mal, hatten wir es noch nicht, war scheiße, sieh zu, dass du wegkommst, war gut, wunderbar, mehr davon. Das geht so schnell, können wir gar nicht gucken, so schnell. Das heißt, wir müssen verstehen, was ist uns eigentlich so widerfahren im Team. Und dann idealerweise sind wir bei der Aufmerksamkeitsfokussierung, die auch sehr wesentlich ist für Zuversicht. Wo leuchten wir denn jetzt mit der Taschenlampe hin? Auf das, was wir nicht geschafft haben oder auf das, was wir geschafft haben? Im Hypnosystemischen heißt das, die Kompetenzvergangenheit aktivieren. Ja, weil wenn wir darüber sprechen, was wir schon geschafft haben, dann geht da oben bei uns im Gehirn wirklich die Lampe an in dem Erfahrungsnetzwerk. Das heißt, wir erleben das in dem Augenblick, ja, weil das kein Unterschied ist, ob wir es erleben oder stark imaginieren. Insofern wäre so der erste Schritt für mich immer zu verstehen, was haben wir alles gerockt und wo haben wir irgendwie Herausforderungen gehabt, was sollten wir idealerweise jetzt anders machen? Sprich Unterschiedsbildung, ne? Veränderung ist ja das Ergebnis von Unterschiedsbildung. Um dann im nächsten Schritt zu sagen, sind wir mit dem Ziel klar? Weil auch auf der unwillkürlichen Ebene, also unser Limbisches kann attraktive Ziele ansteuern und nicht gute Vorsätze. Sehen wir ja an Silvester. Dauert genau 3 Wochen, dann ist das Thema durch. Ja, also so dann quasi in die Zielstellung gehen, weil ich für die, und dann eben gucken, und was ist denn die Herausforderung darin, weil die Zuversicht braucht einen klaren Blick auf die Realität. Ich darf es nicht rosa anmalen. Und dann die Zielstellung, eine erreichbare Zielstellung, also ambitioniert darf sie sein, aber bitte erreichbar im Rahmen der Möglichkeiten. Und dann kann sich Zuversicht entwickeln. Und deswegen würde ich immer sagen, jede Führungskraft, die jetzt mal ihr eigenes Team anguckt und sagt, Mensch, wie lange bin ich mit dem Team schon zusammen? Was haben wir schon alles gerockt? Was haben wir geschafft? Was davon kann ich jetzt nutzen, um es zu aktivieren? Auch diese Energie zu aktivieren. Und die Ziele, die ich gesetzt habe oder die wir im Team gesetzt haben, sind die zwar ambitioniert, aber realistisch erreichbar? Und dann wirklich, man würde ja immer sagen, zum Äußersten greifen und mit den Leuten offen drüber sprechen. Mhm.
Ich finde gerade so dieses Aktivieren so einen total spannenden und auch wichtigen Schritt, weil so woran ich denken musste, das sind ja im Zweifel auch wichtige Ressourcen, die wir irgendwie sichtbar machen. Also diese Erfahrungen, die wir gesammelt haben, wo wir gemerkt haben, hey, das waren schwierige Zeiten, aber sich nochmal so gemeinsam dran zu erinnern, was hat denn gut funktioniert, was hat uns eigentlich dabei geholfen, dahin zu kommen, wo wir heute sind. Wovon können wir zehren? Ne? Vielleicht ist es eine gute Zusammenarbeit, vielleicht waren wir wertschätzen, vielleicht haben wir besonderen Einsatz gezeigt, vielleicht haben wir bestimmte Fähigkeiten weiterentwickelt. Und was sind denn davon die Dinge, die wir jetzt für die Zukunft weiter einsetzen können? Also so ein bisschen Resourcefulness in dem genau. Sinne auch für so ein Team zu schaffen. Ja.
Und der Unterschied, und da gibt es so einen schmalen Grat, würde ich sagen, zwischen früher war alles besser. Also da mystifiziert man quasi die Vergangenheit und sie ist heilig. Und dann ist es ein statischer Zustand. Da lernt man auch nichts draus, weil man einfach sagt, so wie es jetzt ist, ist blöd und damals, früher war so alles besser. Und wie der Karl Valentin mal gesagt hat, in seinem unnachahmlichen Humor, früher war sogar die Zukunft besser. Ja, und deswegen dieses Kompetenzvergangenheit aktivieren, aber nicht in dieses früher war alles besser abrutschen. Das sind gerade bei Leuten, die schon lange, also erwerbsbiografisch schon lange auch schon viel mitgemacht haben, ist das immer ein kleines Risiko.
Ja. Finde ich, kann ich total gut nachvollziehen. Und gleichzeitig dachte ich so, ich finde beide Pole total interessant. Ne? Also auch wiederum, welchen Unternehmen gucke. Einerseits ist es ja, werden wir sehr viele vielleicht auch Teams erleben, die vielleicht auch schon ganz, ganz lange im Unternehmen sind und genau das denken so irgendwie. Früher war alles einfacher, war alles besser und irgendwie wir haben schöne Erfolge gehabt. Und gleichzeitig, was ja auch gar nicht so selten passiert, ist gerade, wenn ich jetzt mal so aus so einer Führungsrolle denke, dann kommt nach der Krise die neue Führungskraft, die den Karren rumziehen soll und die vielleicht in der Zuversicht eher sieht, in Zukunft wird alles besser. Ne? Also wir machen es jetzt so, dass in Zukunft alles besser wird. Und das, was jetzt in der Vergangenheit stattgefunden hat, ist nicht so interessant oder ihr habt es ja vermasselt bis hierhin so ungefähr. Und ich finde auch aus dieser Perspektive vielleicht neue Führungskraft oder tatsächlich irgendwie vielleicht auch ein neu formiertes Team diesen Blick und diesen so ein bisschen konstruktiven, wertschätzenden und trotzdem wieder auch zukunftsgewandten Blick erstmal nach hinten eigentlich total spannend. Also anerkennend und trotzdem nicht verschlossen so der Zukunft gegenüber.
Und es gibt Leute, die das nicht so gut aushalten können, zurückzugucken. Auch manchmal die Situation, dass neue Führungskräfte kommen und sagen, ich will jetzt gar nicht diese alten Geschichten hier verstehen oder mir anhören. Und das, dann sage ich als Beraterin immer, du tust gut daran, dir die alten Geschichten anzuhören, weil dann kannst du ein Gefühl für die Kompetenzmuster bekommen, genauso wie für die dysfunktionalen Muster. Es geht gar nicht um einzelne Dinge, sondern es geht um welche Muster haben sich da gebildet. Das ist eine ganz analytische Perspektive eigentlich, die man da einnimmt. Und es ist unglaublich dicht an Erkenntnis, was man da gewinnen kann. Wenn ich aber natürlich so wahnsinnig ambitioniert bin und sage, in Zukunft wird alles besser, dann will ich ja möglichst schnell nach vorne. Aber dann wieder, also diesem Impuls zu verstehen, zu widerstehen und zu sagen, ah, guck mal, ich habe verstanden, das Gehirn arbeitet erfahrungsbasiert. Und deswegen muss ich wissen, was wird in die Köpfe von denen reingespült, wo geht die Lampe an, wenn ich jetzt sage, wir machen jetzt Transformation. So. Und das ist ein kompetenzorientierter, aber auch sehr realistischer Umgang mit dem. Es gibt sie nicht, die neuen Besen. Die Leute haben erlebt, was sie erlebt haben. Punkt.
Ja. Woran ich gerade noch so denke, kann ja auch immer mal wieder so wirklich Situationen geben, wo es auch rein faktisch einfach nicht gut lief. Ne? Also wo ein Unternehmen merkt so, Mist, also wenn wir jetzt da wirklich mal so ein bisschen zurückgucken, so, also man findet immer was Positives, aber da gibt es auch schon sehr, sehr viel, wo wir anerkennen müssen, der Weg der letzten Jahre war jetzt nicht so ein richtig guter Weg. Wie findet man eigentlich da einen guten Spagat zwischen positiv Ressourcen erkennen und trotzdem irgendwo auch anzuerkennen, Mist, wahrscheinlich haben wir da echt ganz schön viel vergeigt. Und trotzdem wollen wir jetzt ja nicht da so diese Negativspirale runterlaufen, ne, mit dem Blick auf all das, was wir so vergeigt haben. Wie macht man diesen Spagat?
Ich glaube, das ist die Art, wie man fragt. Ja, also mein Menschenbild, das wirklich tief in mir verankert ist, geht davon aus, dass Menschen ihr Bestes geben. Und jeder eben das, was er kann. Oder jede. Das ist unterschiedlich. Menschen sind unterschiedlich leistungsstark. Aber ich habe erstmal diese Annahme. Und selbst bei Menschen, die so schon kaputt geführt sind, dass sie so zu sogenannten Low-Performern werden, das ist ja so ein wunderbares Label, geben im Rahmen dieses Kaputtgeführtseins immer noch trotzdem ihr Bestes. Mehr kriegen sie halt nicht hin. Und ehrlich gesagt, den ganzen Tag zu jammern, ist auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ne? Das ist kein schönes Leben so. Also ich gucke erstmal unter dieser Perspektive darauf. Und dann wäre der nächste Schritt zu sagen, wie viel Klarheit verträgt denn der Raum? Wie viel Klarheit verträgt das Team? Weil ich für mich das oberste Prinzip ist, integritätsschonend mit den Leuten umzugehen. Ich will da niemanden zersägen, sondern ich will was verstehen. Und, ne, und im Zweifel würde ich fragen, gibt es was, aus dem wir lernen können? Also ich gehe davon aus, ihr habt sowieso euer Bestes gegeben, woraus können wir lernen? Und ich mache zum Beispiel immer, wenn ich Transformationen begleite, messen wir das. Wir machen Organisationsdiagnostik, wie heißt die Katharina Roos und ich, weil wir sagen, wir müssen, das ist so komplex geworden, wir können nicht mehr N gleich 1 Bauchgefühl machen, sondern wir müssen wirklich datenbasiert vorgehen und wir machen eben keine Gap-Analyse. Das heißt, für mich ist methodisch die Gap-Analyse schon so ein Overkill, weil das führt dazu, dass wir dann alle richtig, richtig wissen, was schiefgelaufen ist. Und dann gehen die Reaktanzen los, weil die Leute ihre Sachen verteidigen zu Recht, weil sie haben in der Regel ihr Bestes gegeben. Und da brennt die Hütte schon in Flammen, bevor ich überhaupt losgelegt habe. Na, natürlich ist das aus Beraterperspektive ein probates Mittel, einen großen Auftrag zu bekommen, eine Gap-Analyse zu machen. Ne, je größer das Gap, umso größer der Auftrag. Ich könnte aber auch genauso sagen, wenn man in so eine Leistungsorientierung kommt, die ja, nach der ja gerade überall gerufen wird, da könnte man ja auch sagen, das Potenzial ist riesig. Ja, also wir zünden uns quasi motivational am Potenzial an und nicht am Gap. Mhm. So, das heißt, auf deine Frage, ich glaube, es ist die Art, wie man fragt und was man fragt, weil damit fokussiere ich Aufmerksamkeit und das dosiere ich quasi anhand auch der Kompetenz des Teams, mit Fehlern umzugehen. Also wenn ich in Organisationen bin, die schon lange wirklich agil arbeiten, die Retros gewöhnt sind, wo das positiv belegt ist, ey, das geht rucki zucki. Ja, da muss ich noch nicht mal Piep sagen, da haben die schon parat und haben gesagt, wir haben schon analysiert, schon gelernt, ist ja wahnsinnig schnell. Und bei Unternehmen, die das eben nicht gewohnt sind und die auch eher da keine gute Vergangenheit haben in dem Thema, gibt es eine hohe Verteidigungsmodus direkt überhaupt, da hat man gerade den ersten Fuß in die Organisation reingesetzt.
Ja.
So, das eben zu kapieren. Also ich versuche es auch nicht zu bewerten. Also im Sinne gut, schlecht, also das sind alles keine Dimensionen für mich, sondern was ist das, was ich hier erlebe, welche Hypothese habe ich, ne? Anwenden, testen, Wirkung, welche Wirkung erzeuge ich mit meinen Fragen, weitermachen.
Ja, und ich finde so, zumindest was ich raushören kann, auch die Konzepte, die Formulierung, also es hat ja auch sehr viel mit Kommunikation zu tun, worüber spreche ich eigentlich, genauso wie du es eben auch formuliert hast, spreche ich über gut und schlecht oder schaue ich eher darauf, was lernen wir darauf, schaue ich eher, was sind Potenziale für die Zukunft, also alleine so aus diesen Konzepten und wie wir sie kommunizieren, wie wir sie vielleicht dann tatsächlich auch besprechbar machen, entsteht ja irgendwo eine Richtung, ne? Ist das jetzt eine negativ orientierte Vergangenheitsrichtung, die wir jetzt lenken, oder schaffen wir es, in eine positiv gewandte Zukunftsrichtung zu lenken, bloß aufgrund der Fragen, die wir stellen und vielleicht tatsächlich so der Sichtweisen, die wir einnehmen. Und ich glaube, sich dem so ein bisschen bewusst zu sein, kann schon wirklich auch einen Unterschied machen.
Definitiv. Ich würde gerne die Politik beraten.
Ja, meine Stimme hast du.
Also, ne, wir haben es ja jüngst quasi gesehen mit diesem Appell, nenne ich es jetzt mal völlig wertfrei, des neuen Bundeskanzlers, dass wir alle mehr arbeiten müssen. Und wenn man sich anschaut, welche Wirkung er im System erzeugt, in der Gesellschaft, und auch anguckt, wie sich seine Zufriedenheitswerte nochmal verändert haben, da habe ich so gedacht, besser wäre, er wäre beraten gewesen. Mhm. Dann hätte er es so nicht formuliert. Also man kann ja, also ich finde es ja richtig, der Roman Herzog zum Beispiel, der hat es damals völlig anders gemacht. Der hat gesagt, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Und damit hat er so eine Positivperspektive eingenommen. Ne? Hier geht was, Leute, komm, Aufbruch. Eigentlich hat er nicht so viel anderes gesagt.
Ja.
Aber die Resonanz war wahnsinnig positiv. Ja. Und das ist, glaube ich, das, wo wir über Kommunikation und Auswirkungen im System auch gerade in so Krisensituationen unglaublich auch analytisch gucken müssen, welchen Fokus setzen wir über das, was wir sagen, über das, was wir fragen, wie wir das tun. Und das weiß ja jeder von sich selber, wenn jemand vor mir steht und sagt, du bist eigentlich zu faul und hast es auch echt schlecht gemacht, dass ich nie aufstehe und sage, yay, jetzt geh ich mal richtig Gas. Ey, ist ja eine Binse.
Also, ich meine, total. Das ist ja so. Also mehr im Defizit denken kann man ja nicht. Und genau. Ich finde so, dass das Wahnsinnige daran ist ja, das trifft ja zusammen mit einer Realität, wo aber ja sehr, sehr viele einfach auch das Gefühl haben, ich bin so erschöpft, ich habe keine Lust mehr.
Ja.
Lasst mich alle in Ruhe. Ja. Und dann kommt einer und sagt, mach mal noch ein bisschen mehr. Ja. Auch das sorgt ja dann einfach genau für diese Spannung, ne? Und für diese Frustration und ist tatsächlich, und ich meine, wenn man es jetzt mal so vom Politik wieder ins Unternehmen zurückführt, da passiert ja nicht doll was anderes. Ne? Also wenn man an der Realität des Teams nicht dran ist, an den Emotionen, den Gefühlen, dass man merkt so, die ackern sich schon ab, ne? Die sind total erschöpft, die tun jede Menge und dann kommt noch einer und sagt, ihr müsst noch ein bisschen mehr ranklotzen, damit die Veränderung gelingt, ist die Frage, wie wirksam das am Ende sein kann. Ne?
Gar und wozu nicht. Das wirklich ich kann die Frage beantworten, gar nicht.
Ja. Ja.
Und ich rede mir ja da den Mund fusselig auch in diesem Thema. Man sagt, 43% der Bruttowertschöpfung in Deutschland ist wissensintensive Dienstleistung. Da ist unser Gehirn die Maschine. Da kann ich nicht einfach 2 Stunden oben draufsetzen und linear quasi additiv sagen und deswegen haben wir 2 Stunden mehr Wertschöpfung, Produktivität. Das ist einfach Quatsch mit Verlaub. Und diese Erschöpfung wiederum ist ein Resultat und mit den Studien dazu könnten wir die Wände tapezieren von der Art und Weise, wie wir arbeiten. Also aus der Forschung heraus können wir sehr klar sagen, wo die Erschöpfung herkommt. Und deswegen, ich finde ja die Richtung zu sagen, Leistung wieder in den Mittelpunkt stellen, finde ich vollständig richtig, weil die Leistung, das ist, wo die Win-Win entsteht zwischen Unternehmerinteressen, ja, die wollen Leistung und Produktivität und der Mensch, der sich leistend erlebt, der sich produktiv erlebt, geht nach Hause und sagt, das war ein richtig cooler Tag heute, ich habe richtig was auf die Straße gebracht. Ja, Kompetenz erleben, Bedeutsamkeitserleben, Einfluss, also alles, was Empowerment ausmacht. Und das muss der Weg sein, dass wir diese Win-Win-Situation wiederherstellen. Und dann muss auch niemand mehr so nicht hilfreich, sage ich mal, rein kommunizieren und über Leistungsappelle den Leuten vorzuwerfen, dass sie irgendwie faul sind.
Kleine Klammer für unser Gespräch. Unbedingt in Folge, ich schätze, um die 70 mal reinhören mit dir zum Thema Deep Work, wo auch schon einige genau auf diese Studien auch teilweise eingehen. Und ich finde, genau an diese Frage mal rangehen, was zeichnet eigentlich eine Arbeitsweise aus, die uns wirklich weiterbringt? Ne? Mhm. Und was erleben wir heute eigentlich in vielen Unternehmen? Und gerade wenn wir darüber reden, sind wir produktiv oder nicht produktiv, müssen wir mehr arbeiten oder nicht arbeiten, da mal den Blick auch auf andere Dinge zu lenken, wo wahrscheinlich Potenziale dann auch eher verloren gehen heute in Masse.
Also wo er mich gekriegt hätte, ist, wenn er gesagt hätte, Leute, jetzt machen wir mal alle hier einen Crashkurs in AI und dann werden wir so saugut da drin und darüber werden wir die Produktivität durch die Decke schießen lassen.
Ja, ja.
Na, weil da liegt sie ja. Also das, was da an Möglichkeiten ist, also ich komme aus dem Staunen ja nicht mehr raus, wenn ich mit Unternehmen, mit denen ich arbeite, die sich mit dem Thema befassen, wo die mir zeigen, ein Online-Training dauert bei uns eine Stunde herzustellen. Du lädst eine PPT hoch, dann rechnet der, dann hast du ein Online-Training mit Bildern, eine Stunde. Und ich denke, ey, wow, krass.
Ja, das ist verrückt.
Ja, das ist verrückt. Das heißt, da liegen unglaublich viel Potenziale und eben nicht in 2 Stunden mehr in Online-Meetings sitzen.
Absolut.
Das ist es halt nicht. Und da kamen wir ja her, wenn wir uns dann eben nicht selbstwirksam fühlen, dann klappt es eben auch nicht mit der Zuversicht. Das ist der Zusammenhang an der Stelle. Und dann bleibt es auf so einer Appellebene. Komm, wir sind jetzt alle mal ein bisschen optimistischer oder das Glas ist doch halb voll oder so. Ja, das kann man auch dem Papst erzählen. Also ne, das muss schon eine innere Resonanz auch bekommen. Und die bekommt es eben nur, wenn ich mich auch wirksam fühle.
Ja. Und ich finde, ich meine auch das Beispiel gerade mit arbeitet mal ein bisschen mehr, kann man ganz gut zusammenbringen, finde ich auch mit deinem Punkt, den du ja auch genannt hast. Was ist eigentlich das Ziel? Mhm. Also was probieren wir hier überhaupt zu erreichen? Ich meine, egal, was wir jetzt für Deutschland sehen, für ein Team oder für ein Unternehmen, meintest du ja auch diese Zielklarheit und irgendwie auch den Menschen zu zeigen, wo geht es gerade hin, was probieren wir zu erreichen und auch das Gefühl zu geben, das ist auch erreichbar. Ne? Also jeder hat irgendwie einen Beitrag und wir können das auch gemeinsam erreichen, ist ein total wichtiger Aspekt von Zuversicht. Hast du da vielleicht tatsächlich auch nochmal einen Tipp, eine Idee? Wie macht man das eigentlich? Wie kann ich sicherstellen, dass es am Ende ein Ziel ist, was da formuliert wird von einem Team, was auch ankommt, was relevant ist, was auch wirklich am Ende Zuversicht auslösen kann? Und was für Ziele tun es vielleicht auch nicht?
Also was es nicht tut, sind in der Regel Zahlenziele. Mhm. Ja, wir wollen 30% mehr Marktanteil in China gähnen. Ja, wir wollen unser EBIT verbessern auf gähnen. Also da passiert limbisch einfach nichts. So.
Ja, ja, kommt nicht an.
Nee, aber zu sagen, ich möchte in China, ich möchte in Peking stehen und möchte unsere Werbung auf dem Screenshot am Hochhaus sehen. Ja, ich möchte, dass auf der Straße unsere E-Bikes fahren. So, ne? Also da fängt es an, interessant zu werden. Und ich erlebe das, also das ist so für mich wahnsinnig interessant. Wie gesagt, beschäftige mich ja viel auch forschungsseitig mit Transformation. Im Sommer diesen Jahres machen wir auch eine große Studie dazu. Und das ist ja so eine Binse eigentlich, zu sagen, wir brauchen eine attraktive Zielstellung, damit Leute sich danach ausrichten können. Uralt und trotzdem in 8 von 10 Fällen in Transformationsprozessen gibt es das nicht. Mhm. Und das finde ich interessant, wenn ich frage, dann sagen die immer, ja, wir wollen nicht mehr machen. Also in der Verneinung, das limbische System kann gar keine Verneinung. Also, und wir können auch Verneinungen nicht unwillkürlich ansteuern. Also ne, wir sind ja ganz viel in Routineprozessen im Zwischenhirn, im Alltag. Das heißt, wir müssen diese Arbeit machen. Wie ist es denn dann? Mhm. So, das heißt, wir müssen auch eine Zahlenwelt übersetzen. Das heißt, wir fahren durch Peking und sehen einfach an jeder dritten Straße, sehen wir unsere Fahrräder. So, und dann kann etwas entstehen, dann kann eine Beziehung entstehen zu diesem Ziel und auch eine attraktive Beziehung, auch so eine kompetitive, attraktive Beziehung. Aber ohne das haut es einfach nicht hin. Und deswegen Und ich gehe meistens in den Transformationen, was heißt meistens, ich gehe in den Transformationen noch einen Schritt weiter, zusätzlich zur Diagnostik, sage ich dann, und woran merkt ihr im Alltag, wenn ihr morgens reinkommt ins Büro, dass ihr auf dem richtigen Weg seid? Das ist schwer, das ist kein einfacher Job. Und ich habe gestern noch mit einem Unternehmen gearbeitet, mit der Führungsmannschaft. Und dann haben die gesagt, ja, boah, keine Ahnung. Da ging es um Kooperationsintelligenz zwischen zwei Bereichen. Und dann hat irgendwann eine der beiden Führungskräfte gesagt, ich glaube, wenn ich weniger Konflikte auf dem Tisch habe, daran könnte ich zum Beispiel merken, dass die Kooperationsintelligenz sich verbessert hat. Aha, wie viel hast du im Moment so im Schnitt? Naja, 5 Stück am Tag. Aha, was wäre eine gute Zielgröße? 1 am Tag. Mhm. So, das heißt, man iteriert sich in so eine also auch so eine Messbarkeit, die von Beobachtung, täglicher Beobachtung gespeist werden kann. Und das ist unglaublich wichtig, weil woran merken denn Führungskräfte in der Transformation, ob sie wirksam sind oder nicht? Also meistens gar nicht, weil sie gar keine Kenngröße haben oder auch gar keinen Fokus auf das legen. Und das ist bei uns Menschen da ganz klar, wenn wir uns nicht wirksam fühlen in dem, dann machen wir halt was anderes. Und das ist nicht unbedingt ein reflektiertes Abwenden von etwas, sondern es passiert mit uns.
So. Und ich finde auch so an diesem Beispiel jetzt zum Beispiel, ich habe weniger Konflikte auf dem Tisch. Mhm. Also es ist ja auch etwas, wo ich merke, wow, krass, das ist ja direkt auch relevant für mich einfach. Ne? Also das beeinflusst meinen eigenen Arbeitsalltag. Es ist super relevant. Ich kann es sehen, ich kann es spüren, ich kann es greifen. Werde es wahrscheinlich sogar auch in irgendeiner Art und Weise im Alltag spüren, wenn ich über den Flur gehe, ne? Wenn ich interagiere mit meinem Team. Und das macht es ja dann in dem Sinne so stark, weil es ist nicht so weit weg von uns, sondern ich spüre das quasi im Hier und Jetzt. Und ich finde, diese Übersetzung zu machen, macht einen Unterschied. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, wenige nehmen sich dafür die Zeit, oder? Wie beobachtest du das?
Ich habe ja immer, also so vor 2 Jahren habe ich so gedacht, ich könnte in die Tischkante beißen irgendwie. Es war wieder so, kam wieder so eine Studie raus, wie viel von diesen Prozessen scheitern. Und da war es, glaube ich, 86% oder so. Ich dachte, das gibt's doch nicht, Leute. Wir wissen das doch eigentlich alles. Das ist für mich wahnsinnig interessant, wie entsteht diese Lücke zwischen Erkenntnisgewinn oder Erkenntnis und Umsetzung. Und das wollen wir ja auch in der Studie jetzt im Sommer machen, quasi nicht defizitorientiert drauf gucken. Also wir könnten uns sagen, wir sind alle zu blöd, so, dann wäre das Thema durch. Aber wenn wir sagen würden, wenn wir diesem Verhalten irgendwie eine Kompetenz beimessen oder eine Logik zubilligen, welche ist das denn dann? Was passiert denn da eigentlich? Insofern ist es für mich noch so ein ungelöstes Rätsel, was ich mir erhoffe zu lösen. Aber vielleicht kann das auch jeder, der hier zuhört oder jede mal für sich selber gucken und zu sagen, wie bin ich denn da eigentlich unterwegs und was würde es mir leichter machen, in diesen Dimensionen zu denken und selber mal zu gucken, woran merke ich denn, dass ich wirksam bin in meiner Führung oder in der Transformation. Und da gibt es allerhand über sich selber auch zu lernen, würde ich sagen.
Ja, und ich finde das eine total schöne Übung, also sowohl für jede einzelne Person, ich finde das aber auch, wenn ich jetzt wiederum in so einem Teamkontext denke, wirklich sich mal diesen Moment zu nehmen und ein Ziel, ein Zukunftsbild runterzubrechen in was sehe ich, was höre ich, was spüre ich, was ist anders, was fühlt sich anders an, wie beeinflusst das auch unseren Alltag ganz konkret und greifbar, finde ich eine richtig schöne Übung. Ja. Weil daraus sehen wir die Relevanz und das gibt uns ja vielleicht auch Tag für Tag auch Orientierung, welche kleinen Schritte wir auch gehen können, ne? Was der Beitrag, den ich auch dazu leisten kann, dass das anders wird, dass es nicht mehr 5, sondern nur noch 4 oder 3 Konflikte sind, vielleicht nächste oder übernächste Woche. Das kann ich, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut auch für mich erkennen.
Und dann entsteht Selbstwirksamkeitserleben. Schau, das haben wir geschafft. Dann steigt die Selbstwirksamkeitserwartung. Dann kann die Erziehungskraft sagen, schau, das Ding haben wir gerödelt hier, also werden wir das bitte auch hinkriegen. Also die positiven Referenzpunkte sofort verwurschten in den neuen Schritten. Man könnte auch sagen, woran merke ich denn als Führungskraft, dass es mir gelungen ist, die Zuversicht zu steigern? Ja, wenn ich nicht mehr 5 Jammerrunden am Tag erlebe in dem Team, sondern vielleicht nur noch 2 oder 1 oder vielleicht gar keine mehr. Weil die Leute anfangen, sich schnell selber zu regulieren und sagen, stopp, das hilft uns gerade nicht, jetzt hier durch die Geisterbahn zu fahren. Komm, lass mal gucken, was wir tun können. Und es würde einen Unterschied machen, der einen immensen Unterschied macht im Erleben aller Beteiligten.
Ja. Du hast eine ziemlich gute Brücke gebildet zu einem Thema, was ich ganz gerne abschließend nochmal mit dir ein bisschen erkunden möchte. Vielleicht haben wir auch schon den halben Weg dahin beschritten. Das sind diese Jammerrunden. Wir haben jetzt schon so ein bisschen, zumindest in unserem Kopf, an der Zuversicht gearbeitet. Wir haben wohlwollend in die Vergangenheit geguckt, wir haben gelernt, wir haben Ressourcen aktiviert, wir haben ein Zielbild formuliert und können das für uns greifbar machen, emotional aufladen. Und trotzdem sind wir vielleicht sehr gewohnt, aus den letzten 5 Jahren immer mal wieder schön zu jammern, miteinander, ist ein bisschen zu unserem Hobby geworden, uns in Meetings zusammenzuschließen und zu jammern. Erste Frage, ist das schlimm? Zweite Frage, was kann man tun, um es abzustellen?
Also die Frage nach dem, ist das schlimm, muss, glaube ich, mal jeder für sich selber beantworten. Es ist auf jeden Fall unproduktiv. Das können wir, glaube ich, festhalten. Ich würde es als schlimm empfinden. Ich kann das nicht gut aushalten, wenn Leute mir so ein Jammerangebot machen. Ja? Ich lehne das immer gerne ab. Dankend, großzügig,
sag ich. Kein Bedarf.
Kein heute. Bedarf, genau. Ich habe es noch nie erlebt, dass Teams sich damit gut fühlen. Und ich habe im Übrigen, es ist sehr interessant, auch noch nie erlebt, dass von allen das Initial kommt. Es sind häufig wirklich, ohne das jetzt empirisch untermauern zu können, aber 1, 2, vielleicht auch 3, die sehr stark dieses Initial reingeben und die anderen eher Zuschauer des Ganzen sind. Letztendlich, deswegen habe ich auch versucht, mit diesem Mut zur Zuversicht so eine Bildsprache da zu etablieren. Da kommt jemand, bremst mit seinem kleinen Geisterbahnwagen neben dir und sagt, komm, steig ein, fahr mit mir durch die Geisterbahn. Sich ein Angebot, nimm teil an meinem Irrsinn, den ich da gerade erlebe. Und da ist ein Spruch, den jeder kennt, der ist aber falsch. Nämlich geteiltes Leid ist nicht halbes Leid, sondern doppeltes. Und gruppendynamisch entstehen da natürlich nochmal ganz andere Logiken. Da wird Bindung, entsteht da, ne? Also völlig verrückt, aber alle sind auf Cortisol danach. Ne? Keinem geht es damit irgendwie gut. Und deswegen, die Simone Kaufeld hat interessante Forschung auch zu diesen Jammerzirkeln, ist mein Votum an der Stelle radikal unterbrechen. Also mit dem Team eine Vereinbarung treffen und zu sagen, Leute, das ist, und da sind wir wieder bei nicht gut oder schlecht, sondern es ist nicht hilfreich für uns, um an unser Ziel zu kommen. Und es ist auch nicht gesund für uns. Also es schädigt ja quasi uns. Wollen wir überlegen, wie wir einander helfen? Dass wenn einer eine Ehrenrunde durch die Geisterbahn dreht, dass man natürlich diesen Moment der Annahme hat. Ich kann das verstehen oder das tut mir leid. Wirklich diesen menschlichen Punkt, ich sehe deinen Ärger, Traurigkeit, Leid gerade, lass uns gucken, was wir machen können. Und wenn ich Vorträge dazu halte, so, dann kommen immer Führungskräfte danach zu mir und sagen, ich habe 2 Leute im Team, die sind super Performer, aber das ist die Hölle mit denen. Eine Stunde im Teammeeting mindestens fahren die durch die Geisterbahn. Was soll ich denn jetzt tun? Und ich glaube, das kennt Dauergäste. Und das ist auch Champions League, muss man sagen. Das ist schon ein hohes Niveau, zu sagen, es tut mir leid, ich möchte das im Meeting nicht mehr haben. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst trotzdem diesen Raum, dann lass uns darüber sprechen. Ich gebe dir diesen Raum in meinem Kalender, um das erstmal aus diesem Meeting rauszukriegen. Ja, und na, wenn einem das zu hart erscheint, ist komplett abzumoderieren. Also das ist so Verdünnungstechnik quasi. Und was ich auch immer empfehle, müssen immer alle lachen, weil erzähle immer von zu Hause und sage, mein Mann und ich, wir haben beschlossen, wir reden nicht mehr darüber, wenn wir einen doofen Tag hatten, sondern wenn es mal einen doofen Tag gegeben hat, dann sagt der jeweils eine oder andere, heute brauche ich einen besonders schönen Abend.
Okay.
Und das ist der Codesatz, der da lautet, es war echt nicht gut heute. Ich brauche jetzt Zuwendung. Ja. Ich brauche Trost. Ich brauche jetzt einen ganz schönen Moment.
Ja.
Weil wenn ich das dann erzähle, passiert ja bei mir, dass ich wieder durch die Geisterbahn fahre und das Gehirn sagt, oh, das ist aber wirklich ganz schrecklich, weil das ist das zweite Mal so. Primet schon ein drittes Mal. Und mein Mann darf mit durch die Geisterbahn fahren.
Ja, ja.
Ja, wir wissen, imaginative, intensive Vorstellung ist das gleiche wie Erleben. Dann wird der auch noch sauer, weil mich jemand schlecht behandelt hat. Ey, dann sind wir ja in der Jammergemeinschaft. Geht rucki-zucki.
Und das für beide Personen, hat jeder nochmal eine zusätzliche Fahrt, dann ist der Abend rum.
Dann ist der Abend rum. Ja. So, und deswegen haben wir gesagt, no, das machen wir nicht mehr. Das ist eine Veränderung, die wir wirklich eingeführt haben, seitdem wir merken, dass so eine Krisendichte da ist, und es fühlt sich wunderbar an.
Ja. Und ich finde auch wieder, ne, es ist so ein bisschen, wohin lenken wir unsere Perspektive? Man hat auch da gemerkt, ich brauche jetzt einen besonders schönen Abend, das ist ja auch wieder, ne, welche Sprache nutze ich, und über die Sprache, die ich nutze, welche Perspektive öffne ich? Und gleichzeitig habe ich bei dir auch rausgehört, sich dem ja nicht komplett zu verschließen und auch nicht den Personen, ne, sondern irgendwo das anzunehmen. Also es geht ja auch nicht darum, jemand jetzt auszuschließen, sondern trotzdem zu gucken, wo ist der Raum jetzt dafür, aber auch klare Grenzen zu setzen. Ne. Also ich finde gerade, und du hast das schon sehr eindrücklich beschrieben, ob das Stress ist, ob das Jammern ist, jegliche Form von Negativität, das verbreitet sich ja wie ein Lauffeuer. Ne. Also
hochanschlussfähig.
In einem Raum, in einer Kultur. Und ich glaube, sich immer wieder die Frage zu stellen, wenn wir das jetzt dauerhaft tolerieren, dieses Geisterbahnfahren, und es wird Teil unserer Kultur, ist das eigentlich was wünschenswert ist? Ne? Also wünschen wir das für uns? Oder braucht es ja irgendwie auch klarere Grenzen, ne, von dem, was wir wollen, was wir irgendwie auch tolerieren und wofür wir Raum geben oder auch keinen Raum geben?
Und gehe ich da gerne morgens hin, wenn das so ist? Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die meisten Menschen sagen werden, ja, ich gehe gerne in ein Umfeld, wo ganz viel geärgert, gejammert, gelitten wird. Nee, bitte nicht. Und also ich bin der festen Überzeugung, dass in dieser instabilen Welt, die wahrscheinlich instabil bleiben wird, also die wird VUCA bleiben, Arbeit und Unternehmen ein richtig guter Ort werden können. Ein stabiler Ort. Und das ist ein bisschen kontraintuitiv, weil wir ja 15 Jahre lang erzählt haben, alles muss sich ständig verändern. Wir haben es ja völlig übertrieben mit dieser mit diesem Veränderungsparadigma. Aber wenn ich mir das vorstelle, draußen ist es wirklich wild, ich gehe ins Unternehmen rein, ich erlebe meine Kompetenz, ich erlebe mich wirksam in dem, was ich tue, ich erlebe mich bedeutsam, es macht einen Unterschied, ob ich da bin oder nicht. Ich habe Einfluss auf die Arbeitsgestaltung. Ohne Einfluss keine Zuversicht, weil kein Selbstwirksamkeitserleben. Und es macht mir auch Sinn, was ich da tue. Also ich kann das schon auch irgendwie, kann dem einen Sinn beimessen. Und ich erlebe eine soziale Eingebundenheit. Dann gehe ich doch ganz anders um mit dem, was da draußen passiert. Und die Faktoren, die ich gerade genannt habe, die suchen sich Menschen immer deutlicher in ihrem Nahbereich. Das sehen wir an so gesellschaftlichen Studien, dass sie sagen, was macht mich eigentlich zufrieden oder optimistisch? Ja, meine Familie, vielleicht mein Taubenzüchterverein, so alles im nahen Umfeld. Und die Unternehmen kommen da gar nicht mehr drin vor. Nur 25% haben der Aussage zugestimmt, ich traue meiner Unternehmensleitung zu, die komplexen Probleme überhaupt noch lösen zu können. Unternehmen sich jetzt auf den Hosenboden setzen und sagen würden, wir wollen in diesen Kreis rein, wo die Leute sagen, na, hier erlebe ich mich empowered. Egal, was da draußen passiert, dann haben sie ein unglaubliches Potenzial, Arbeit auch wieder attraktiv zu machen. Arbeit hat ja einen schlechten Ruf gekriegt, leider. Und auch Unternehmen zu einem guten Ort zu machen, dass die Leute nicht wie Konrad Spezialkleber an einem Homeoffice festkleben. Auch wenn Flexibilisierung wichtig ist, aber das sind ja Dimensionen, die da irgendwie entstehen. Ja. Und das mag ich so gern sehen, dieses, guck, draußen ist was anders, eigentlich haben wir uns da vermeintlich lang darauf vorbereitet, dass es VUCA wird. Wir reden ja seit 15 Jahren drüber. Jetzt ist es so, und wo ist das Potenzial, was ich als Unternehmen daraus ziehen kann?
Du schaffst eine richtig schöne Verbindung zwischen all den Dingen, über die jetzt gerade so viel gesprochen wird. Ne? Ob das Zugehörigkeit ist, ob das auch dieses Engagement ist, ne? Worüber so häufig gesprochen wird. Ob das auch sowas ist wie Zuversicht, wie Selbstwirksamkeit. Und tatsächlich auch zu sehen, wie das miteinander wirkt und was das am Ende auch für Menschen bedeutet, sich als Teil von etwas zu fühlen, das Gefühl zu haben, ich kann hier was beitragen, zu sehen, wir können hier gemeinsam wachsen, wir haben gemeinsames Ziel, dann wird am Ende Arbeit bedeutsam. Ne? Und dann taucht es eventuell auch wieder als Teil von, als wichtiger Bestandteil unseres Lebens auf, wo wir nicht sagen, so, das kommt an irgendwie Stelle 25 von den Dingen, die mich so beschäftigen, vielleicht irgendwie emotional beschäftigen in meinem Alltag. Ja, definitiv.
Und deswegen sind die Leistungsappelle, in ein dysfunktionales System reinzurufen, völliger Nonsens. Das ist, oder auch ins Autoritäre zu gehen, die Kollateralschäden und die Opportunitätskosten, die darüber entstehen, die sehen wir ja nicht linear. Aber das, was das an Abkopplung bedeutet, das werden wir feststellen. Und ich hätte es ja gar nicht so gern so weit kommen lassen, sondern mein Appell geht ja dahin zu sagen, es gibt eine Wahnsinnschance für die Unternehmen. Das heißt, dieses ganze Abmoderieren von New Work, das Abmoderieren von Transformation von Arbeit ist falsch. Das heißt nicht, dass wir nicht lernen können. Ich meine, du bist selber wirklich lange in dem Thema neues Arbeiten unterwegs, unterstützt Unternehmen und wir alle müssen selbstkritisch sagen, an mancher Stelle war es zu oberflächlich oder haben wir vielleicht auch zugelassen, dass es zu oberflächlich war und das ist jetzt wie so ein Kartenhaus in sich zusammengedonnert. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht daraus lernen können und weitergehen. Stichwort evidenzbasierte Arbeitsgestaltung. Ne? Von welchen Modellen wissen wir, dass sie wirken? Und deswegen der Appell auch an die Unternehmer und Unternehmerinnen zu sagen, bitte jetzt nicht aufhören mit der Transformation von Arbeit. Das ist der schlechteste Zeitpunkt, um damit aufzuhören.
Vera, ich habe eine finale Frage noch an dich. Stichwort Zuversicht. Wir haben jetzt viel über das Thema gelernt. Wie bleibst du zuversichtlich?
Ich mache das mit dem Taschenlampenmanagement maximal radikal. Also ich imaginiere mir ja immer alles, weil ich sowieso alles in Bildern sehe. Und sobald so ein Impuls kommt, so ein Ärgerimpuls, Empörungsimpuls, ich gucke sofort, kann ich was verändern? Kann ich irgendwas entscheiden? Kann ich irgendwas tun? Nein? Okay, weg. Also ich habe meinen Nachrichtenkonsum seit Januar, seitdem der orange Mann im Weißen Haus ist, massiv eingeschränkt. Ich habe jetzt andere Medien, wo ich mich informiere, sehr, 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 sehr klar. Ich habe mich überall bei Social Media abgemeldet, bin nur noch bei LinkedIn. Ich gehe wahnsinnig vorsichtig mit meiner Aufmerksamkeit um, weil ich einfach weiß, dass ich, also ich habe ein Gehirn wie jeder andere auch, es wird auch angezündet. Und ich möchte es nicht. Also Selbstbestimmung heißt auch für mich, ich entscheide selber, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke und ich möchte nicht ständig wie der Pavlovsche Hund angeklingelt werden, dass sie anfangen zu sabbern. Das ist einfach, das entspricht nicht meinem Selbstbild.
Finde ich richtig, also Taschenlampenprinzip kannte ich noch nicht, aber finde ich richtig gut. Und ich muss auch gerade so denken, wie können wir so ein bisschen die Brandgefahr in unserem Kopf minimieren? Nicht zu viel Spiritus obendrauf packen. Und das ist auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt, weil ich denke, ganz, ganz viel haben wir irgendwie in unserer eigenen Hand. Das sind ja wirklich viele kleine alltägliche Gewohnheiten. Und trotzdem sind wir so sehr verleitet, ne? Als Gesellschaft, auch als Individuum, immer wieder in diese Nachrichten, in diesen Konsum reinzuspringen. Mhm. Und das tue ich genauso, obwohl ich weiß, was das mit mir tut, ne? Und irgendwie auch die Evidenz habe. Und da sind wir wieder bei diesem Thema und da müssen wir, glaube ich, die nächste Folge zumachen. Woher kommt dieser Gap zwischen Wissen und Umsetzung? Ja. Glaube ich, das große Rätsel, was wir hier noch knacken müssen. Aber ich glaube, für heute beim Thema Zuversicht haben wir einen riesengroßen Schritt gemacht. Ich kann allen nur empfehlen, die hier zugehört haben, unbedingt in euer Buch reinzulesen, was du zusammen mit Katharina geschrieben hast, Zuversicht, die neue Führungskraft. Nochmal sehr viel tiefer gehender zu all dem, worüber wir hier gesprochen haben und aus meiner Sicht auch eine absolute Zukunftskompetenz, nicht nur für Führungskräfte, ich glaube insgesamt einfach für uns Menschen, für die Gesellschaft, auch für PolitikerInnen, wie wir heute gelernt haben. Und wir werden natürlich alle Links wie immer auch in die Shownotes packen, also da fleißig raufklicken und reinlesen. Und auf jeden Fall kann ich ansonsten nur sagen, vielen, vielen Dank, Vera, wieder für das wirklich tolle, tiefgehende, reflektierte und auch zuversichtliche, wenn auch ab und zu nachdenklich kritische Gespräch. Es ist immer eine große Freude und ich freue mich schon auf unsere dritte Runde. Ich glaube, das Thema ist noch ein bisschen offen, auch wenn wir ein paar Fährten haben, aber da werden wir auf jeden Fall noch was finden.
Ich danke dir recht herzlich. Ja, wir brauchen die Forschungsergebnisse und dann gehen wir beide wieder ins Rennen.
Das machen wir. Das Das war Leading Well heute mit Vera Starker. Ja, was ich aus unserem Gespräch ganz besonders mitnehme, ist, dass ganz besonders in diesen Zeiten der Unsicherheit, ja auch der Veränderung, wir nicht immer unbedingt den großen starren Plan brauchen für Klarheit, für Orientierung. Ziemlich häufig hilft uns schon ein nächster machbarer Schritt. Und das hat auch sehr, sehr viel mit Zuversicht zu tun. Zuversicht bedeutet halt nicht, dass wir uns immer wieder an irgendwelchen konstruierten, positiven Gedanken verlieren müssen, sondern viel, viel mehr geht es um unsere Handlung, es geht um Aktivität, es geht auch um ein Bewusstsein, ich bin nicht machtlos, ich kann etwas tun. Vera hat genau das ziemlich eindrücklich auch beschrieben. Wenn wir in unserem Einflussbereich Klarheit gewinnen, wenn wir ein Ziel vor Augen haben, aber vor allen Dingen auch erste konkrete Schritte für uns definieren können, dann kann auch ein positives Momentum entstehen und damit natürlich auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ich merke, ich bin handlungsfähig, ich merke, ich kann selber Verantwortung übernehmen und selber etwas gestalten. Das gilt nicht nur für jeden Einzelnen, das gilt genauso auch für Teams. Gerade in Organisationen, wo sich viel verändert, wo auch immer wieder auch Unsicherheiten entstehen können, hilft es, Orientierung halt nicht nur im Außen zu suchen, sondern immer erstmal auch bei uns zu beginnen. Was können wir gerade beeinflussen? Was wollen wir gestalten? Was können wir heute tun, damit sich morgen wirklich etwas bewegt? Das sind Fragen, mit denen wir uns auch immer wieder auseinandersetzen sollten, insbesondere auch in der Gemeinschaft. Deswegen auch heute wieder meine Einladung einmal an dich. Schau doch mal in den nächsten Wochen ganz spezifisch für dich in deiner Führungsrolle, aber auch natürlich für dein Team, wie du die folgenden Fragen beantworten würdest. Was ist denn gerade in eurem Einflussbereich? Was könnt ihr selber aktiv gestalten? Was könnt ihr lenken? Wo könnt ihr Entscheidungen treffen? Wo seid ihr am Ende handlungsfähig? Und dementsprechend, selbst wenn sich gerade viel verändert, selbst wenn ihr auch Unsicherheiten merkt, euch vielleicht eine klare Richtung fehlt, was ist ein machbarer nächster Schritt, den ihr tun könnt, auch wenn sich alles um euch herum vielleicht mal ein bisschen neblig, auch ein bisschen komplex anfühlt? Zwei ganz, ganz wichtige Fragen, zwei Fragen, die uns auch wieder so eine Handlungsfähigkeit geben können, die am Ende auch dazu beitragen, dass wir zuversichtlich bleiben und auch trotz Unsicherheit ins Tun kommen. Wenn dir dieses Gespräch mit Vera heute gefallen hat, dann teile es doch sehr, sehr gerne mit Kolleginnen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du darüber hinaus uns unterstützen möchtest, schenk uns gerne deine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist immer schnell gemacht, aber hilft uns einfach dabei, dass genau diese Gedanken, diese Gespräche noch sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Und wenn du dich für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungstrainings, eines spezifischen Workshops oder aber auch einer Podcast-Kooperation, dann nimm sehr, sehr gerne mit uns Kontakt auf. Alle Infos zu unseren Kontaktmöglichkeiten, auch zu unserer Arbeit, findest du wie immer in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.